Butterflies Day Out hieß dieser Titel von Mark O'Connor, der hier auch selbst an der Mandoline zu hören war. Schmetterlinge gehören zu den beliebtesten Motiven in der bunten Welt des Filzens. Fast 1 Million Treffer ergibt die Kombination der Suchworte Filz und Schmetterling im Internet. Getoppt wird das fast nur noch von der Suche nach den Begriffen Filz und Blume. Aber Filz kann noch viel mehr. Helene Weinold ist Chefredakteurin der Zeitschrift Filzfun und das ist laut Impressum die deutschsprachige Fachzeitschrift für Filzbegeisterte. Filzfun für Filzfans also. Das Magazin erscheint 4-mal im Jahr mit konkreten Bastelanleitungen, Informationen zu Terminen und Workshops, Künstlerporträts und Berichten über nationale und internationale Trends. Guten Morgen, Frau Weinold.
Guten Morgen, Herr Brandl.
Frau Weinold, bleiben wir doch erstmal kurz bei den Schmetterlingen. Wie kommt es, dass die bei den Filzfans so beliebt sind? Wegen der Farben?
Ich kann da nur mutmaßen. Ich bin selber ganz erstaunt, dass Sie diese Kombination so oft gefunden haben. Ich hätte Filz und Schaf vielleicht gedacht, dass häufiger
Natürlich.
Vorkommt. Aber ich kann mir vorstellen, dass dieses Zarte, die zarten Wollfasern, die beim Filzen ausgelegt werden, die Filzerinnen zu Schmetterlingsmotiven motivieren.
Ja, ist wahrscheinlich auch jetzt nicht das Komplizierteste, was man im Filzen machen kann. Wenn man sich Ihr Heft anschaut, dann sieht man nämlich, es geht ganz schön vieles anderes auch. Und es geht auch nicht nur um flauschige Dekoartikel, sondern Filz kann viel mehr, oder?
Ja, das ist ja das, was mich an diesem Thema so interessiert und fasziniert und weswegen ich dieses Heft so gerne mache. Diese Vielfalt von Handwerk, Technik auch, also Filz kann ja auch als Isolationsmaterial verwendet werden oder für Filzhausschuhe, für Untersetzer und Tischsets, aber auch eben für eine wirklich nennenswerte Filzkunst, die in der Textilkunst einen großen Rang einnimmt. Und diese Vielfalt, das ist für mich immer wieder auch nach mehr als 5 Jahren noch ungeheuer faszinierend.
Ja, neben Mode, über die wir ja vorhin schon gesprochen haben und den Dekorativen, gibt es eben auch richtige Filzkunst bis hin zu völlig frei gestalteten Filzskulpturen. Die können gegenständlich sein, aber auch mal ganz abstrakt. Wo endet denn das künstlerische und gestalterische Potenzial des Filzes?
Da sind wir noch auf der Suche. Ich habe die Grenze noch nicht gefunden und ich denke, die Filzkünstlerinnen auch noch nicht. Denn es geht ja auch von ganz zarten Spitzenfilzkreationen, wie sie die Sabine Reichert-Kasube aus Berlin macht, bis hin zu massiven, wirklich dickwandigen Filzskulpturen, wie sie zum Beispiel die Stephanie Metz in Kalifornien gestaltet.
Mhm. Spitzenfilz, also darf ich mir das jetzt wirklich so vorstellen, eher mit so einem filigranen Lochmuster?
Ja, genau. Mhm. Also die Sabine Reichert-Kasube aus Berlin, sie ist ursprünglich Klöpplerin, sie macht ganz zarte Gebilde aus Wolle, Fäden, Seide und so weiter, die wirklich filigran aussehen, transparent und filigran.
Ja, tatsächlich scheint es da dann eben die unterschiedlichsten Anmutungen auch zu gehen. Jetzt haben Sie in jedem Heft ja auch ausführliche Künstlerporträts. Gibt es Filzkünstlerinnen und Künstler, die Sie besonders faszinieren?
Oh, da kann man kaum jemanden persönlich herausheben. Es hat jeder seine eigenen und jede, sind ja meistens Frauen, jede ihre eigenen Spezialitäten. Also ich finde zum Beispiel die Gladys Paulus aus England faszinierend, die so ganz großartige Masken aus Filz macht. Da ist die Silke Sordil, die in Amerika Charakterpuppen filzt, die schon erwähnte Stephanie Metz aus Kalifornien, die Filzskulpturen macht. Aber auch in Deutschland gibt es eine ganze Menge großartiger Filzkünstlerinnen.
Ja, ich merke schon, das wird jetzt ein Name-Dropping für Insider wahrscheinlich. Aber tatsächlich.
Ich fürchte, damit können Sie wahrscheinlich nicht viel anfangen.
Nein, und die Hörerin dann auch bedingt. Aber man kann natürlich mal reinschauen. Dann sieht man tatsächlich auch, wie unterschiedlich das sein kann. Also man hat ja oft das Gefühl, es gibt so eher so archaisches Filzen. Gerade wenn Sie jetzt auch in Ländern wie in Kaschmir oder in Mongolei sind, da gibt es Teppiche mit traditionellen Motiven und Mustern. Dann habe ich aber auch einen Artikel gefunden, in dem schreiben Sie, ist vom Filz 4.0 die Rede, beziehungsweise von Techniken, mit modern mit Filz umzugehen. Was hat es denn damit auf sich?
Das ist die Geschichte mit der Lasergravur. Mhm. Die Irene Reinhardt hat da, ich glaube, mit der Uni Würzburg zusammen, wenn ich nicht irre, ich habe den Artikel jetzt nicht direkt vor mir, ein Projekt gemacht. Sie graviert Buchstaben in fertigen Filz mit einem Laser. Und das ist natürlich eine ganz interessante Kombination aus einer archaischen Technik, die vermutlich eine der ersten Textiltechniken überhaupt ist, das Filzen,
ja,
und der modernen Lasertechnik. Ja. Finde ich einen spannenden Ansatz.
Sieht man doch mal eben dann auch, wie breit die Möglichkeiten sind, damit umzugehen mit dem Material. Genau. Kommen wir nochmal zurück auf Ihre Zeitschrift. Seit wann gibt es denn die Filzpfannen überhaupt?
Seit 1999. Die hieß damals noch Verfilzt und Zugenäht.
Oh, okay.
Ja, und wurde von der Filzerin Beate Bossert und der Jeanette Rucktäschel gegründet und erschien als erste Mal zur vierten Filzbegegnung, die sich inzwischen zu einem jährlichen Event ausgeweitet hat. Und zu diesem Event wurde die Filzpfann gegründet und erscheint jetzt seit 2008 auch schon viermal im Jahr.
Und so Ende der 90er Jahre, Jahrtausendwende, da gab es, glaube ich, auch so einen kleinen Filzboom oder sowas.
Ne? Genau,
also
ja.
Und das hält bis heute an? Also wie ist
hat
das?
Hat sich auf einem hohen Niveau stabilisiert und ich spüre jetzt auch wieder ein großes Interesse dran. Also sowohl bei den Lehrerinnen und Lehrern, als auch bei den jüngeren Leuten selber, als auch in der Therapie. Also Filzen in der Therapie ist ja auch ein großes Thema, das wir immer wieder im Heft haben.
Ja.
Also der Filzboom von Ende der 90er Jahre ist noch nicht ganz wieder erreicht, aber ich sehe, dass auch im Zuge der Nachhaltigkeitsdebatte und dem Wunsch, Dinge dauerhaft zu machen und zum Beispiel auch Rohwolle zu verwerten und nicht wegzuwerfen, dass in diesem Zuge das Filzen wieder an Fahrt aufnimmt.
Wie sind Sie denn überhaupt zur Filzpfanne dann gekommen? Also Sie waren ja quasi nicht in der Gründergeneration.
Nein, gar nicht. Ich bin ursprünglich Tageszeitungsjournalistin und habe seit über 20 Jahren ein eigenes Redaktionsbüro, in dem jetzt in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr Kreativtechniken bearbeitet werden. Also ich bin da so reingerutscht. Ich mache zwar nach wie vor auch Tageszeitung, aber die Kreativthemen nehmen immer mehr Raum ein. Und so bin ich dann eben gefragt worden, ob ich die Filzpfanne übernehmen würde. Und das hat mich von Anfang an fasziniert. Ich bin selber jetzt nicht die ganz große Filzkünstlerin.
Das wollte ich Sie gerade fragen.
Nein, also ich kann filzen und ich tue das auch sehr gerne. Und ich treffe mich auch gerne mit den Filzerinnen, lerne auch gern bei ihnen. Aber ich kann noch sehr viel lernen und kann mich also in keiner Weise mit den großen Künstlerinnen messen. Aber ich denke, es ist gut, wenn jemand die Technik kennt und beherrscht und zusätzlich noch schreiben kann und weiß, wie Redaktionsarbeit geht. Ich glaube, das ergänzt sich dann ganz gut.
Ja, das sieht man im Heft tatsächlich eben auch an, also gerade an diesen Porträts dann eben auch. Wenn Sie jetzt jemanden, der mit dem Filzen anfangen möchte, raten würden, was man sich da so vornimmt, beim Stricken und Häkeln macht man ja meistens erstmal Schals oder Topflappen. Wozu würden Sie raten? Dann vielleicht doch Schmetterlinge oder Blumen?
Ich würde vielleicht eher ein Gefäß über einer Schablone filzen lassen. Man nimmt eine Noppenfolien-Schablone zum Beispiel, die man von beiden Seiten mit Wolle belegt. Das müsste man dann noch genauer ausführen. Würde ich Ihnen jetzt gerne zeigen, wenn wir uns sehen könnten.
Schauen wir dann mal Ihr Heft an. Scheint genau. Aber dann doch eher was komplizierter zu sein.
Nein,
als jetzt irgendwie sowas Flächiges, habe ich gedacht.
Man kann auch was Flächiges filzen. Man könnte mit Kindern würde man sicher mit Schnüren oder Bällchen anfangen. Aber wenn ein Erwachsener anfangen will zu filzen, dann würde ich vielleicht mit so einer Schale anfangen oder sowas oder einem Windlicht. Wir haben auch in jeder Ausgabe der Filzpfann eben eine Anleitung drin mit Schritt-für-Schritt-Fotos, sodass man da sich an das Thema herantasten kann. Und da werden durchaus auch Schals gefilzt. Also das gibt es nicht nur beim Stricken.
Okay, gut. Ja, das kann man sich dann ja anschauen. Das Januarheft ist gerade erschienen und ich habe gesprochen mit Helene Weinold, Chefredakteurin des Magazins Filzpfann. Und die kennt den Filz natürlich aus dem FF. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen. Schönen Tag noch. Wiederhören.
Wiederhören.